Eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 22. Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir widmen uns heute drei eher kleineren Serien, weil die internationalen Blockbuster Ende Januar eine kleine Pause einlegen. Doch was heißt hier schon klein? Die fünfteilige Serie Asbest läuft zwar komischerweise nur in der ARD-Mediathek, ist dort aber das am erfolgreichsten gestartete Format aller Zeiten. Hat die Gangsterserie von Kida Kodir Ramadan etwas, was andere öffentlich-rechtliche Programme nicht haben? Auch die australische Journalistenserie The Newsreader, die Mitte der 80er spielt, läuft nur in Anführungszeichen bei Arte. In ihrer Heimat hat sie aber so ziemlich alle wichtigen Fernsehpreise abgeräumt. Ein Geheimtipp also? Ein eher kleines Drehbudget dürfte auch die Apple TV Plus Serie Shrinking gehabt haben. Sie erzählt tragikomisch vom Leben eines Psychotherapeuten. Den spielt Jason Segel. Sein älterer Praxispartner ist Harrison Ford in seiner ersten Serienhauptrolle. Erdacht haben diese Serie die Macher von Ted Lasso, der wohl am meisten gefeierten Comedy-Serie der letzten Jahre. Also noch ein Geheimtipp. Lieber Jan.
Lieber Erik.
Du bist ja das, was ich einen Vollblutjournalisten nennen würde.
Echt?
Gibt es eine Journalistenserie oder einen Journalistenfilm, der dich als Fanboy hatte?
Oha, guck mal, das sind so Momente, da würde ich mich gerne vorbereiten, weil...
Ich dachte, du wärst spontan heute.
Ich bin spontan.
Du kannst ganz ehrlich antworten. Also ich habe keine journalistische Fanserie.
Also nee, Fanserie habe ich nicht. Ich weiß nur, dass ich habe schon öfter darüber geschrieben und habe dabei so Querschnitte gemacht, wie wird eigentlich mit Journalisten und Journalistinnen umgegangen in der Fiktion, in der deutschen, aber auch in der internationalen Fiktion, und bin da so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir echt keinen besonders hoch angesehenen Berufsstand haben. Werden gerne mal so als so Schmierlappen, die irgendwie an der Ecke stehen und den Leuten auf den Sack gehen oder irgendwelchen Menschen, die es nicht wollen, ein Mikro vor die Nase drücken oder sowas. Wir sind da nicht besonders wohl gelitten, aber ich bin natürlich extrem geprägt worden von Die Unbestechlichen damals.
Ja.
Mit Dustin Hoffman und Robert Redford.
Und das ist ja ein sehr positiver Journalistenfilm.
Das war der Film, der eigentlich dazu hätte führen können, dass der Journalismus künftig so eine richtige Heldenhauptrolle spielen könnte, aber hat nicht geklappt. Aber das ist jetzt keine Serie und ich müsste mir jetzt was aus den Rippen schneiden. Ich weiß, dass es mal eine Serie gab, das war so ein bisschen Vorabend-Schmunzelhumor. Aha, und da ging's um eine...
Du meinst
eine...
Lou Grant, ne?
Nee, viel später. Also jetzt so später. Schon neues Fernsehen, also neues Kino-Fernsehen. Da ging's um, es war wie gesagt ein Schmunzelkrimi, da ging's um so eine Redaktion in Dortmund oder sowas mit drei RedakteurInnen, und einer hat die ganze Zeit Pornos geguckt, der andere war ständig besoffen und die eine Sekretärin, die strunzdoof war. Und
okay,
das
habe ich, glaube ich, verpasst.
Aber ansonsten, nee, mir fällt nichts ein, ich bin nicht spontan.
Nee, ich dachte, du würdest jetzt auch auf Lou Grant gehen, weil das hat mich so in meiner Kindheit so ein bisschen begleitet. Lief von 77 bis 82 bei CBS, aber ich weiß nur noch, dass immer, wenn ich diesen Glatzkopf, diesen Typ mit dem Haarkranz in der Redaktion gesehen habe, war mir schon langweilig, deswegen habe ich dann sofort ausgemacht. Also
ja,
da war ich natürlich noch ein Kind. Ne?
Ja, das war, glaube ich, man hat damals ja viel mitgeguckt. So, ich habe das nicht gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei uns zu Hause
wahrscheinlich
lief.
Die paar Jahre, die du jünger bist,
genau,
machen da was aus.
Das hat bei mir nicht mehr ganz gereicht, aber ich weiß natürlich um die Existenz von dieser Redaktion, in der alle immer durcheinander reden und alle immer am Rauchen sind und so.
Große Gruppen. Angeles Tribune war das. Ja. Ich hätte jetzt heute auch nicht mehr gewusst, ob das Fernsehen oder Zeitung war, aber gut, wir kommen nachher noch ein bisschen detaillierter auf Journalismus-Serien und Journalismus im Fernsehen, auch ein bisschen mit 80er-Flair. Aber wir starten mit was anderem, nämlich mit einem richtigen Mediathekenphänomen, Asbest. Ist am 20. Januar schon gestartet, 5 Teile in der ARD, könnt ihr also alle sehen oder habt ihr vielleicht sogar schon gesehen. Und die Serie hatte gleich zum Start in den ersten Tagen 3 Millionen Abrufe, was ein ziemlicher Hammer ist.
Also ne? es ist nicht nur richtig viel, sondern das ist so in Potenz dessen, was normalerweise ein ARD oder ZDF Mediathekenformat schafft. Also es ist wirklich, es zeigt zum einen, was Kida Ramadan, ich glaube, er sagt, lässt das Kodre immer weg.
Okay, aber ist ja auch schwierig auszusprechen.
Ist auch schwer, also für uns, ich glaube, für ihn ist es ganz easy. So, aber hat natürlich auch eine ganz schöne Fanbase. Also zum einen durch seine Serien, in denen er mitgespielt hat, also sowas wie 4 Blocks. Das ist in einer extrem internetaffinen Zielgruppe sehr, sehr gut geklickt und sehr, sehr gut, sehr, also auch hoch beleumundet. Und er ist als Typ halt auch einfach echt so, er ist purer Hip-Hop, obwohl er gar keinen Hip-Hop macht. So, und das schafft, das verschafft der ARD eine Zielgruppe, die sie normalerweise nicht erreicht.
Er ist ja relativ ARD-treu. Ne? Er hat, glaube ich, vor ein paar Monaten sein Regiedebüt als Spielfilmregisseur gegeben.
Mhm, in Berlin
wächst
kein Rosenbaum. Ja, kein Orangenbaum, habe ich gesehen.
Habe ich nicht gesehen. Aber ist der ARD-treu? Nee, Quatsch, TNT war ja Ford Blocks, also es war ja privat. Aber
ja, ich glaube,
er macht aber eigentlich relativ viel fürs Öffentlich-Rechtliche.
Er nimmt die Plattform, die man ihm bietet. Und wenn das so eine ist wie diese hier, die ihm diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt, zusammen mit Juri Sternburg, der das Drehbuch geschrieben hat. Ich erzähl mal, worum es geht.
Es geht
um den jungen Berliner Fußballer Momo, nicht Spitznamen, Mohammed, ein so Flüchtlingskind in vierter Generation, nehme ich mal an oder so, ich weiß es gar nicht ganz genau.
Hast du dir ausgedacht oder ist das verbürgt?
Nee, das habe ich jetzt mal so geschlussfolgert. Der kurz vor einem Profivertrag bei Hertha BSC steht und parallel an einem Raubüberfall teilnimmt, der ihn kurz darauf für 9 Jahre in den Knast bringt. Und dort kommt er an, relativ bald. Die ist natürlich auch nicht lang, die Serie mit 5 Teilen, aber er kommt also relativ zügig an in diesem Knast. Und dann beginnt ein unfassbarer Überlebenskampf, den er in diesem knüppelharten Alltag, in dieser streng männlichen Hierarchie, in diesem Hierarchiesystem zu bestehen hat. Und hat aber gleichzeitig auch noch einen Onkel, der ihn in den Knast gebracht hat, aus seinem, beschmutzter Begriff, aber es ist halt ein Clan, ein arabischstämmiger Clan in Berlin. Und sein Onkel, gespielt von Stipe Erkic, versucht von außen halt ihn innerhalb dieses Knastalltags zum Drogendealer beziehungsweise zum Geschäftemacher für sein eigenes Business sozusagen auszubilden. Und dadurch gerät er in so einen kleinen Bandenkrieg zwischen zwei verschiedenen Clans. Den anderen Clan leitet natürlich Kida Ramadan. Und wir schauen ihm also dabei zu, wie er in die Mühlen dieses extrem hierarchischen Männermachtsystems gerät und gleichzeitig aber auch die Chance bekommt, daraus auszubrechen, weil es eine Fußballmannschaft gibt in diesem Knast. Mit einem Trainer, der sich sehr, sehr praktisch der Einzige in diesem ganzen Gefängniskontext, der wirklich Empathie für seine Mitmenschen entwickelt, also zumindest auf Gefangenenseite, auf der aufsehenden Seite, also von den Wächtern und Wächterinnen, ich weiß gar nicht, ob da Frauen dabei sind.
Doch eine.
Ist eine Frau dabei. Die sind im Grunde genommen mindestens genauso schlimm wie die Insassen in der JVA, wenn nicht sogar schlimmer teilweise.
Und der Film, beziehungsweise die Serie, fußt ja auch so ein bisschen, auch wenn sie, glaube ich, nur so einen Aspekt mit dem Fußball rausnimmt, auf so einem Buch, ne, was einer geschrieben hat, der Trainer von so einer Gefängnisfußballmannschaft war. Und zwar sogar der von Santa Fu, gegen die du, glaube ich, schon regelmäßig gespielt hast.
Ja, ich kannte den auch persönlich, weil ich den immer kennengelernt habe, wenn er auf der Trainerbank saß. Gerhard Mewes heißt der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fair Play mit Mördern. Und es ist tatsächlich, Santa Fu ist eine von diesen JVAn, wo du erst reinkommst, wenn du, glaube ich, 3,5 Jahre bekommen hast. Und das kriegst du in Deutschland echt nicht so einfach. Das heißt, das sind sehr, sehr viele lebenslängliche, die man so LL nennt drin. Und wir haben mit meiner Herrenmannschaft vom FC St. Pauli haben wir 3 Saisons, glaube ich, da gespielt. Und es ist nicht viel Fußball in dieser Serie drin. Sie spielt halt einen Nebenaspekt, also spielt so dieses Licht am Horizont so ein bisschen, das wird dabei aufgearbeitet. Von daher hat das tatsächlich nur sehr am Rande damit zu tun, aber es hat natürlich bei mir sehr emotional sehr viel ausgelöst, weil ich das echt genauso mitbekommen habe, wie es auch geschildert wird hier, dass die Leute, gegen die du da spielst, sind natürlich A, alle unschuldig und B, aber auch alle echt so drauf und so gestrickt, dass du im Zweikampf besser mal zurückziehst, bevor du richtig durchziehst und dass du dem dribbelstarken offensiven Mittelfeldspieler nicht zweimal hintereinander den Ball vom Fuß nimmst. So, das war wirklich, das ist kein Scherz, es war hart, gegen die zu spielen. Aber es war natürlich auch ein krasses Erlebnis und das hat mich jetzt wieder, also dort real zu spielen, und das hat mich jetzt wieder reingeholt in meine eigenen Erlebnisse.
Du hast, glaube ich, gesagt damals, das ist das einzige Saisonspiel, wo beide, also Hin- und Rückspiel sozusagen Auswärtsspiele sind, nämlich auf dem Knastplatz.
Genau, die fahren natürlich nicht auswärts mal eben auf irgendwelche Shishi-Plätze nach Eimsbüttel und Eppendorf. Dadurch war ich, glaube ich, 6-mal in diesem Knast drin und hab 6 großartige Erlebnisse gehabt, aber natürlich auch 6-mal verloren. Wir sind ja nicht bescheuert und gewinnen gegen die.
Ja, mich hat es ein bisschen überrascht, dass das Buch, ich habe es nicht gelesen, als Vorlage war, weil dieser Fußballaspekt ist ein kleinerer Aspekt in der ganzen Serie.
Naja, das war, wie ich es verstanden habe, hat das Katja Eichinger dazu animiert. Also das ist ja die, sie hat es zwar nicht produziert, Das kommt ja von der Pantaleon, glaube ich, heißt sie. Aber sie hat sozusagen die Idee gegeben dazu, die Tochter von Bernd Eichinger. Und hat sowohl Kida Ramadan als auch die Produzierenden dazu gebracht, dieses Thema halt aufzugreifen. Und ich meine, Ramadan wäre nicht Ramadan, wenn er daraus jetzt ein komplettes Fußballpick machen würde oder sowas. Deswegen hat er eben sich in seinem eigenen Kiez aufgehalten. Und das ist auch nach allem, was ich danach gelesen habe. Ich habe auch drüber geschrieben. Ich habe auch mit Ramadan ein Interview geführt. Und das kommt genauso an, wie es geworden ist, nämlich mit einer glatten Eins. Also ich habe von niemandem gehört, der es gesehen oder beschrieben hat, der nicht hellauf begeistert davon war. Und so ging es mir auch so. Ich habe das gesehen und ich fand es von der ersten bis zur letzten Minute richtig gelungen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ich habe es jetzt sozusagen nachgearbeitet im Schnelldurchgang, weil ich habe mich journalistisch nicht damit beschäftigt. Ich habe es jetzt gestern und heute Morgen gesehen. Ich habe auch ein paar Kritiken gelesen. Die meisten sind tatsächlich ziemlich positiv bis sehr positiv. Ich habe extra nicht die DWDL-Kritik gelesen, weil da war der Autor Jan Freitag. Dann wäre unser Podcast ein bisschen langweiliger. Aber ich habe tatsächlich auch ein paar Kritiken bekommen, die sind so ein bisschen verhalten, wie zum Beispiel in der FAZ ist eine Kritik, die keine Klischees, bitte. Zum Thema Klischees kommen wir ja sowieso noch in der Serie. Ja, die FAZ hat, glaube ich, bemängelt, dass die dramaturgischen Handlungsstränge so ein bisschen flach wären und dass viele Handlungsstränge auch ein bisschen verwirrend sind und letztendlich auch so ein bisschen ins Leere laufen. Also was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass es eine knallharte Gefängnisserie ist. Ich fand sie inszenatorisch, also gerade das, was der Ramadan eben sein Beritt, die Regie ist wirklich super. Also die Szenen im Gefängnis, auch die Gewalt- und Action-Szenen, die man hier natürlich, Action ist jetzt ein blöder Begriff vielleicht für so fiese Schlägereien und Quälereien, aber das ist schon alles ziemlich intensiv geworden. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, war, es gibt relativ viele flache Charaktere in der Serie und da fragt man sich dann halt, sind die oberflächlich, weil die Vorlagen, die Figuren eben auch oberflächlich sein sollen, weil sie eben dieses Image, diese Klischees auch einfach leben und vor sich hertragen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe das so
verstanden. Hat sich nicht gestört?
Es hat nicht, na klar, es stört mich immer, wenn Figuren nicht auserzählt sind, aber diese Serie hat ja einen anderen Fokus. Die Serie hat ja das Ziel und die Idee, eine Person, die da nicht reingehört, obwohl der Momo durchaus auch interessant ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, der wird ja nicht von irgendwem gespielt, sondern von dem ziemlich jungen und ansatzweise auch schon erfolgreichen Rapper Xidir, ich weiß nicht genau.
Das ist ein Laiendarsteller, ne?
Seine erste Rolle, der hat überhaupt noch nichts gemacht, also schauspielerisch noch gar nichts gemacht und ist auch als Hip-Hopper noch nicht so richtig weit als Rapper, also hat ein paar Videos gemacht und steht, glaube ich, kurz vor seiner ersten Platte.
Hat der Ramadan dir denn, wenn ich das jetzt schon ausnutzen darf, dass du mit ihm gesprochen hast, erzählt, warum er gerade den, weil die Serie ist ja unfassbar prominent besetzt, bis in die kleinsten Rollen, aber warum hat er ausgerechnet für die Hauptrolle einen komplett unbekannten Darsteller gewählt?
Also das, ich weiß, dass es ihm wichtig war, einen Unbekannten zu nehmen und ich vermute, dass er den genommen hat, weil der sehr stark mit seinem Gesicht arbeiten kann, weil der redet nicht viel, sondern ist halt auch dadurch, dass, da komme ich gleich wieder auf diesen Punkt zurück, den ich eben ansprechen wollte, der ist in diesen Kosmos reingeworfen worden, in den er zwar der ihm zwar nicht vollständig fremd ist, weil er halt Teil eines kriminellen Clans in Berlin ist, aber er war eigentlich jemand, der eben dadurch, dass er kurz vor einer Profifußballkarriere stand, ein gutes Absprungbrett gefunden hat, um da rauszukommen. Und jetzt wird er halt in diesen Mikrokosmos geworfen, den er ein bisschen kennt, aber der komplett von ihm entäußert ist. Und da war es, glaube ich, Ramadan wichtig, dass er nicht jedes einzelne Klischee auserzählt, sondern als das Klischee präsentiert, das auch mit dem auch Momo konfrontiert wird. Also er ist in einem Klischeegewitter drin von Leuten, die entweder nur körperlich sind oder entweder durchgeknallt sind oder entweder nur korrupt sind. Das sind alles sozusagen Platzhalter für Exzesse der gesellschaftlichen Entwicklung und der Persönlichkeitsentwicklung innerhalb einer so unterschiedlichen und gespaltenen Gesellschaft wie unserer, die ihnen sozusagen plötzlich gegenüberstehen und er mit denen Umgang finden muss. Und die auszuerzählen würde in ihrer Vielfalt viel mehr Zeit erfordern. Und, Ramadan hat sich dafür entschieden, das in dieser Kürze zu machen. Und was ich dabei großartig finde, ist, dass er Klischees zeichnet, und zwar alle, die es gibt, alle, die du dir vorstellen kannst, als so Bildungsbürgerkinder, wie wir es sind, die in diesen roughen Kiezen herrscht, die führt er auf, zeigt sie in ihrer Komplexität und befreit sie gleichermaßen davon. Also er befreit die Klischees von ihren Stereotypen und die Stereotypen von ihren Klischees, indem er sie einfach radikal präsentiert. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Prinzip Ramadan. Also, dass er alles immer unmittelbar und direkt und voll auf die Fresse zeigt. Und das macht er in dieser Serie halt genau in dem Rahmen, den er hat, in dem Zeitraum, den er hat, auf eine Art, die ich ihm abkaufe. Das ist wirklich so, dass es wirklich Personen und Persönlichkeiten sind, die es so gibt.
Ja, gebe ich dir recht. Immer wenn diese ganzen Typen, die ja teilweise auch aus der Szene kommen, also ich habe einen Kontakt zu der Produktion, darf ich jetzt nicht sagen, und ich weiß, dass es die Dreharbeiten sehr schwierig waren, auch aufgrund der Leute, die da beteiligt waren. Aber ich frage mich bei Ramadan immer auch so ein bisschen oder bei solchen Sachen, wie sehr es auch so ein Street-Credibility oder Authentizität-Sellout ist, indem man einfach sagt, hier, das kenne ich, dafür stehe ich, ja, diese Härte der Straße, dieses Kriminelle und dem bürgerlichen Publikum bei der ARD-Mediathek, dem verkaufe ich das jetzt ein weiteres Mal, so wie er halt auch, keine Ahnung, die Figuren Drogen verticken oder sonst irgendwas im Knast. Also es ist vielleicht ein bisschen unfairer Vorwurf, weil man kann es dann sozusagen nicht richtig machen, wenn man es besonders authentisch macht. Aber das geht dir, da hast du kein Problem mit, oder?
Also mir ist, was mir dann eher auf die Nerven geht manchmal, ist diese direkte, unmittelbare Gewaltexposition, also dass es halt, dass die Gewalt eine nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund immer eine maximal große Rolle spielt. Also der Xidi wird in der ersten, nach 3 Minuten im Knast wird er das erste Mal verdroschen. Und zwar vom Cop, also nicht von seinen
Mitarbeitern. Ja.
Und das ist manchmal ein bisschen selbstreferenziell, aber ich glaube, wenn man tatsächlich drinsteckt in dieser Blase, in diesem Kosmos, dann ist das aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ich glaube, dass er einerseits tatsächlich, wenn du sagst, das ist so ein bisschen Sellout seiner eigenen Eigen-PR sozusagen, also so was er...
Seines Images, kann man
seines
sagen.
Seines Images. Ja. Dann ist da bestimmt was dran. Also er macht halt das, was er kann und was er ist und was er kennt, macht er in Fernsehen oder Filme, die andere Leute angucken sollen. Und da ist es ja auch nicht falsch und nicht verwerflich, dass er die Leute halt nicht mit Langeweile und Erwartbarkeit und so weiter triggert, sondern dass er das zeigt, was er kennt und was er am besten, wo er einen Einblick drin hat. Und den hat er ja selber, so ein Kiezkind aus Neukölln oder Kreuzberg. Und er zeigt im Grunde genommen das, was er selbst rausholt aus dieser ganzen Umgebung. Ob das jetzt nun ein PR-Aspekt ist oder nicht. Wir befinden uns hier im kapitalistischen System lineares oder digitales Fernsehen. Natürlich hat man da, läuft es da immer darauf hinaus, dass man Leute erreichen will, dass du also Kunden kriegen willst und Kundinnen. Und wenn du das versuchst, dann musst du denen auch gefälligst ein gutes Produkt liefern. Und dieses Produkt wollen die Leute sehen, das sieht man an 3 Millionen Abrufen. Aber er bedient deswegen ja keinen Mainstream. Also er macht ja keine Rom-Com mit einer Dreiecksbeziehung oder lässt da ständig irgendwie irgendwelche Logos von Autos, die ihm irgendwie seine Produktion finanzieren durchs Bild fahren oder sowas, sondern er bleibt dabei im Rahmen dessen, was man auf dieser PR-Ebene machen kann, real. Und das finde ich, das I appreciate.
Also ich habe auch vorher gedacht, bevor ich es gesehen hatte, warum haben die das, zeigen die das nur in der ARD-Mediathek? Das wäre doch eine große Chance für auch ein lineares Publikum zu erreichen. Aber wenn man es gesehen hat, finde ich, dann denke ich ein bisschen anders drüber, weil es ist eigentlich ein doppelter Vorteil, das in der Mediathek zu platzieren. Einmal gewinnst du jetzt ganz neue Zielgruppen für die Mediathek. Da sind ja auch ein paar Rapper, Influencer, Leute, die aus den sozialen Netzwerken bekannt sind, dabei. Da sind Kultschauspieler dabei, da ist viel Deutschrap mit drin. Und auf der anderen Seite, also du promotest richtig die Mediathek auf eine Art und Weise, wie sie vielleicht noch nie promotet wurde. Ich glaube, dass viele junge Leute vor allem jetzt überhaupt zum ersten Mal in die Mediathek einschalten oder erstmal gucken, wie komme ich denn da rein, welche App brauche ich dafür. Und auf der anderen Seite wäre es fürs lineare Programm wahrscheinlich auch ein bisschen zu hart, ne? Weil es ist wirklich eine sehr gewalttätige Serie.
Ja, man merkt auch an, es gab ja so Formate wie Wut zum Beispiel, das ist ungefähr so 15 Jahre her, wo sie das erste Mal so einen Einblick genommen haben, also versucht haben, einen authentischen Einblick zu nehmen in gewalttätige Jugendstrukturen. Und das war super diskutiert worden, aber auch hart angegangen worden von der Stammkundschaft. Ich weiß gar nicht, ob das damals ARD oder ZDF.
Das war so ein ARD-Mittwochsfilm. Ich weiß noch, dass ich den Hauptdarsteller, der diesen kriminellen Berliner Jugendlichen gespielt hat, interviewt habe damals. Ein ganz netter Typ. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist.
Intellektueller Philosophiestudent wahrscheinlich. Aber es ist so, also, das hat damals halt auch echt viele abgeschreckt. Also so diese, die wollen das nicht sehen. Die wollen, deswegen ist es da auch gut aufgehoben.
Wobei, bei Wut, das war ja, glaube ich, dann auch Grimme-Preis auf jeden Fall, ging es ja genau um diese Auseinandersetzung, über die wir hier im Bratsch auch gerade reden. Mhm. Nämlich ein extrem gewaltbereiter Jugendlicher mit Migrationshintergrund trifft auf eine bürgerliche Welt, die einfach nicht mit seiner, mit seinem Mindset, mit seiner Gewalt umgehen kann. Obwohl die linksliberal das am liebsten machen würden und den integrieren und was weiß ich. Weil das ging ja im Prinzip, war Wut ja so ein Film über die, ja, über diese Sprachlosigkeit, über den Bürger, zwischen dem bürgerlichen Lager und dem Straßenlager.
Ne? Ja.
Deswegen war der Film damals so gut.
Also unabhängig davon, wie gut er war, war aber eben auch heiß umstritten. Und das wäre dieses hier, das wäre hier genau das derselbe Fall gewesen.
Ja, aber hier also bei Asbest fehlt ja diese Auseinandersetzung. Das bürgerliche Lager ist ja praktisch, was ja diese ARD-Filme guckt, die ARD-Mediathek, die ist ja hier gar nicht vertreten. Es gibt ja praktisch fast nichts Bürgerliches, gut Bürgerliches in dieser.
Ja, es gibt so ein bisschen, so ein paar Hints.
Die Mutter vielleicht,
genau,
von Jasmin Tabatabai, die versucht, eine gute Mutter zu sein.
Ja.
Ansonsten sind ja auch die Deutschen, in Anführungszeichen die Deutschen, die da mitspielen, sind ja auch alle irgendwie Gangster oder haben zumindest Dreck am Stecken.
Ja, deswegen muss ich auch nochmal einen kleinen, also weil du meinst, dass sie teilweise etwas oberflächlich und kurz angedacht skizziert werden, wenn man sich die Person von David Cross, also die Figur von David Cross anschaut. Ich meine, das ist auch ein Superstar, ein internationaler Superstar, den er dafür gewonnen hat, so um nochmal als Zeichen dafür,
was so der für ein Cast. Eher so vernünftigen Gefängnisinsassen. Ne?
Ja, aber also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber der bleibt im Laufe der Serie nicht so nett, wie er am Anfang den Eindruck erweckt. So, und das zeigt auch etwas darüber, was der Knastalltag mit Menschen macht und was dieses System Überwachen und Strafen, Michel Foucault und so weiter, was das aus uns macht und warum das auch so geplant ist, warum es genau dieses Konzept verfolgt, Menschen nämlich zu disziplinieren und deren Persönlichkeiten zu brechen, um sie für die Gesellschaft wieder verwertbar zu machen. Und deswegen sind die Cops, die hier zu sehen sind, also die Wachleute, sind halt in der Regel auch die weitaus größeren Arschlöcher, weil die halt aus einer Machtposition heraus agieren und nicht aus einer Subjektposition der Inhaftierten.
Wir können ja nochmal zu diesem unglaublichen Cast kommen. Also, wo du gerade Wachmann sagst, Anatol Taubmann spielt diesen diabolischen Wachmann, der irgendwie anscheinend mehr Macht hat, als man es seinem Job zugestehen würde. Ich fand, ist fast so ein bisschen, dass er das Highlight der Serie ist. Ich finde, der spielt unfassbar gut.
Ich finde ihn auch gut. Aber ich habe teilweise auch gehabt, so, boah, der muss jetzt aber auch echt mal Vollgas geben hier bei seiner Verschlagenheit. Aber da dürfen wir auch nicht zu viel sagen.
Aber das ist facettenreich, was der da macht. Ne? Wohingegen, was waren deine, also die Serie ist ja nur mit Superstars besetzt.
Ja.
Ne? Also Wotan Wilke-Möhring spielt auch noch so einen, gegen den Typ besetzt diesmal ausnahmsweise, spielt auch so einen dritten Verbrechertypen. Wir haben Frederik Lau, Claudia Michelsen, wir haben Nicolette Grebitz als Gefängnispsychologin, die Michelsen spielt, die Direktorin. Ziemlich überdreht, finde ich. Also nicht nur, weil die auf Droge ist, eben auch ein bisschen Klischee.
Ja, aber sie ist halt auf Droge und ich glaube, deswegen soll sie das auch so spielen.
Also. Und der Lau ist, finde ich, der nervigste Charakter. Der ist, so soll so ein Verschwörungstheoretiker auch auf Pille spielen, der überdreht maßlos.
Ja, genau. Also ich muss dir in einigen Punkten zustimmen. Die Figuren sind manchmal, die wollen in zu kurzer Zeit zu viel von sich und kriegen nicht so ganz den Kreis wieder abgerundet. Aber es ist halt auch seine Family, glaube ich. Also es ist auch so.
Also er hat ein super Adressbuch, wahrscheinlich mit das Beste in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft.
Und wenn so Leute anrufen, das ist so wie, als wenn Tarantino anruft, so, die sagen da in der Regel nicht nein, weil das halt auch einfach, stelle ich mir so vor, ist vielleicht auch wiederum ein Klischee, die Arbeitsatmosphäre geil sein muss da am Set. Also es ist wahrscheinlich wie eine Tour von Seed oder sowas, wo sich alle total lieben und eine geile Sache machen und das Publikum begeistern. Das schweißt natürlich auch zusammen und ich glaube, deswegen kriegt er auch immer alle Leute. Und ich bleib dabei, ich finde, es ist dem was richtig Gutes gelungen. Es gibt nicht die perfekte Serie, außer Six Feet Under. Bei allen Klischees und Stereotypen hätte ich mir dann tatsächlich manchmal gewünscht, sie hätten sich ein bisschen mehr Zeit genommen, also vielleicht noch 3 Folgen oben raufgepackt. Ich weiß nicht, ob das...
Wobei man ja auch, wenn mal jemand wirklich zum Punkt kommt, wie der Ramadan, mit diesen 5x38 bis 41 Minuten, muss man ja auch mal loben, ne? Weil wie oft gucken wir hier Serien, wo wir denken, oh Gott, der 6x45 Minuten, die man in der Hälfte erzählen hätte können, oder noch schlimmer, 10 Folgen, eine Stunde oder so, ne? In Amerika, aus Amerika gern mal. Also muss es auch mal loben, dass hier jemand zum Punkt kommt.
Genau, man muss ohnehin auch öfter mal loben können.
Also insgesamt, Fazit, für dich eine glatte 1.
Für mich eine glatte 1.
Für mich eher so eine 2. Ich gebe auch zu, die Serie ist wirklich super gefilmt, macht ganz viel Spaß anzugucken. Soundtrack ist auch ziemlich gut, finde ich. Fügt sich gut ein.
Titeltrack ist, glaube ich, von Sidia.
Von Sidia,
glaube ich.
Von dem Hauptdarsteller.
Ja, von dem Hauptdarsteller. Mhm.
Und Asbest wird dann auch irgendwann in der 3. oder 4. Folge aufgeklärt, warum die Serie Asbest heißt.
Wir sagen da nichts zu.
Sagen wir mal nichts. Ich glaube aber, der Ramadan hat sich diese Zeile dann gesichert in seiner Rolle als einäugiger Gefängnispate. Ja, also auf jeden Fall eine Serie, in die ihr mal reingucken solltet. Und ich würde noch den Tipp geben, ich fand die erste Folge deutlich schwächer als alles, was danach kommt. Also ich habe nach der ersten Folge so ein bisschen Angst vor Laienschauspiel gehabt. Wird dann aber ab der 2. Folge, die im Gefängnis spielt, deutlich besser. Also für mich auch eine Empfehlung, solltet ihr auf jeden Fall mal anchecken. Und ihr solltet sie, wenn ihr es noch nicht getan habt, über die erste Folge hinaus anchecken. Erst nach der 2. glaube ich, kann man wirklich ein fundiertes Urteil bilden. Glaubst du, letzte Frage dazu, dass wir die Serie, wenn es dann um Preise geht, Fernsehpreis, Krimipreis, dass sie da auftauchen wird?
Das glaube ich nicht.
Warum nicht?
Ich glaube, weil sie dafür tatsächlich zu fokussiert ist auf dieses eine Thema und das dann aber nicht ausdifferenziert. Also weil der Fußball spielt daran eine zu geringe Rolle. Ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, hätten sie eine Chance gehabt. Ich glaube, es ist tatsächlich für die ARD-Mediathek gemacht und dort ein bisschen an den Rand gedrängt. Das ist, glaube ich, reicht nicht aus für gegen die großen Dinger, die jetzt laufen, also die oder die schon gelaufen sind.
Ja, wobei Krimi-Preis ja nicht unbedingt nur die großen Sachen auszeichnen.
Nee, aber die eine andere Popularität entfalten und auch anders besprochen
werden. Ich könnte es mir vorstellen.
Ja, kannst du dir vorstellen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich weiß es nicht.
Wir werden es erleben.
Ja.
Ja, dann kommen wir zur zweiten Serie, The Newsreader. Auch die könnt ihr jetzt schon sehen. Und zwar steht die seit von heute aus gesehen gestern, 26.01. in der Arte-Mediathek. Das sind 6 Folgen, a 53 Minuten. Und wenn man nicht so gerne Mediathek guckt, kann man die auch linear an 2 Abenden schauen bei Arte, nämlich am 2. und am 9. Februar. Das ist eine Serie von einem Australier, Michael Lucas, ist dort schon 2021 gelaufen. Und die spielt in Melbourne und im Jahr 1986 und in der Redaktion von News at Six, einem Fernsehnachrichtenredaktion, die unter ständiger Hochspannung arbeitet. Und was ich ganz schön finde, ist, dass die Serie eigentlich einen relativ engen Zeitraum, also weltpolitisch oder australienpolitisch, abdeckt. Nämlich es geht los in der ersten Folge mit der Challenger-Explosion. Die ist, die Raumfähre, die kurz nach dem Start explodiert ist. Das war am 28. Januar 1986. Und sie endet mit dem Super-GAU von Tschernobyl, 26. April 1986. Also wir reden hier so über, ziemlich genau 3 Monate, die wir die Nachrichtenlage begleiten. Aber es ist jetzt keine Doku-Serie über die Nachrichten des Frühjahrs 1986. Die laufen immer so mit. Die Nachrichten sind super verwoben mit dem Cast oder mit der Redaktion von diesen News at Six. Und die Hauptdarsteller sind die Star-Moderatorin Helen Norville, gespielt von Anna Torf, und ihrem jüngeren Producer-Kollegen Dale Jennings, gespielt von Sam Reed. Und das sind lustigerweise 2 Schauspieler, die wir in der letzten Folge erst hatten. Nämlich Anna Torf spielt die Freundin von Joel in The Last of Us. Und Der Sam Reed ist einer der Vampire, das ist der blonde Vampir in Interview with the Vampire, ne?
Ja, beide nicht so richtig gut zu erkennen. Also so den Namen waren mir dann geläufig, dadurch, dass wir gerade erst darüber gesprochen hatten, aber bei der Frau dachte ich zuerst, als ich gesehen hatte, ist das die, wie heißt die, Strahovski?
Ah ja.
Die auch so ein bisschen
ist auch eine Australierin, glaube ich.
Auch eine Australierin,
ne? Ich weiß ja, gar nicht, aus wie sie Handmaid's Tale, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Und ja, das ist, also sie spielen halt hier, also sie spielt in Last of Us dann gar nicht so eine lange Rolle, ist jetzt ein bisschen gespoilert, ja. Aber das darf man jetzt vielleicht auch sagen, so, weil die Leute es ja eh alle gucken, so, aber ja, es ist eine interessante Koinzidenz.
Es ist, ich habe nie Fringe geguckt, Anna Torf ist ja auch eine australische Schauspielerin, genau wie Sam Reed ein australischer Schauspieler ist, aber Anna Torf ist ein ganz großer Star, ne? Die hat über viele Staffeln, ich glaube 100 Folgen haben die gedreht oder sowas, die Hauptrolle in Fringe, das war diese Mystery-Detektiv-Serie, die auf ProSieben lief, aber da war sie sozusagen der Headliner. Und Sam Reed ist so, der ist auch im wahren Leben 7 Jahre oder 8 Jahre jünger als sie, also die Torf ist 43, der Sam Reed ist 35. Sam Reed ist gerade so ein sehr ganz stark aufkommender Schauspieler, der, finde ich auch zu Recht, gerade
beide so, Charisma auf jeden Fall.
Gerade ziemlich am Kommen ist. Ja, ich habe The Newsreader mir so ein bisschen ausgesucht, weil ich das interessant fand, mal eine Serie zu besprechen oder anzugucken, zunächst mal, die praktisch in so einer Fernsehredaktion spielt, weil ich bin bis jetzt nicht so, und haben wir ja schon im Open gesagt, ich war bis jetzt nicht so auf Journalismus-Serien. Also ich habe mir mal The Morning Show auf Apple TV, da hat mich, das war ja so eine der ersten Qualitätsserien, also als die angefangen mit Serien bei Apple TV Plus, da habe ich mal reingeschaut jetzt. Das wurde ja von Anfang an eher so mittelprächtig bis mäßig kritisiert und mein Eindruck hat sich auch nicht verfestigt. Und ich habe mir auch nie das The Newsroom, also diese ja doch eher hochgelobte HBO-Serie angeguckt.
Ja, es gibt ja so, also gerade in Deutschland ist ja fast schon ein eigenes Genre, diese so investigative JournalistInnen dabei zu beobachten, wie sie in große in politisch-industrielle Militärkomplexe reinstecken. Nee, in Deutschland auch. Ja. Also so, das sind dann oftmals waren eher so Mehrteiler wie mit Anke Engelke, die mal so eine Redaktionsleiterin, ich weiß gerade jetzt nicht, wie das hieß. Es war, glaube ich, waren zwei oder drei Teiler. Und es geht dann immer darum, dass irgendwelche richtig krassen Leute aus der, also investigative JournalistInnen irgendwas Krasses zutage fördern und dabei aber auch involviert werden. Und diese, so eine Serie wie diese, die sich so ein bisschen oberflächlich einfach, nein, nicht oberflächlich, aber die so in so eine Redaktion reinschaut und der beim Funktionieren zuschaut und dabei, du hast es jetzt noch gar nicht so ganz zu Ende erzählt, noch so eine Love Story erzählt und Konkurrenzkämpfe unter den Leuten und so das Abwehrgefecht des alten Journalismus gegen den neuen Journalismus.
Auch also der alten Männer, ne? Gegen
der alten
die,
Männer.
Gegen Frauen und auch gegen diverse, wie soll man sagen, mit Leute mit Migrationshintergrund. Also ich habe zum Beispiel auch eine, in dieser Redaktion haben eigentlich zwei ältere Männer das Sagen. Mhm. Das ist einmal der cholerische Chefredakteur und dann gibt es eben noch so einen berühmten Journalisten, der ist wohl durch den Vietnamkrieg bekannt geworden, der da einer von zwei Anchormen oder Anchor People bei diesen Nachrichten spielt. Und das ist sozusagen der Partner von der Anna Torf-Figur. Ne? Mhm.
Also die moderieren das zusammen, diese genau. Serie, und sie möchte aber immer ein bisschen mehr. Er darf immer die wichtigeren Nachrichten moderieren. Das ist so ein Couple-Ding. Also es ist wohl im angloamerikanischen Raum generell so, dass viel zu zweit moderiert wird, anders als im deutschen Journalismus. Oder also mittlerweile ist das Nachrichtenwesen hier ja auch ein bisschen aufgeteilt, zumindest sitzt da manchmal ein Sporthoshi daneben so. Aber da war das wohl ein richtiger Kampf. Sie war wohl auch die erste, also so in dieser Serie, die erste Frau an dieser Position. Bis dahin waren es nur Männer, also bis 1986. Und sie möchte mehr Einfluss und kriegt ihn aber nicht, diesen Einfluss. Und das ist so, es wird so ein bisschen geschildert, wie sich dieser alte Journalismus, der ja der einerseits sehr männlich, sehr misogyn und sehr sehr konservativ ist, andererseits aber auch noch extrem großen Wert auf die Reinheit der Nachrichten, auf die Objektivität der Berichterstattung legt, wird in Kontrast gesetzt zum Infotainment oder Edutainment, das halt so mit dem Aufkommen der Boulevardmedien und des bei uns ein bisschen später, bei uns halt Mitte der 80er Jahre im amerikanischen Raum schon ein paar Jahre früher, der Aufteilung in öffentlich-rechtliches und privates Fernsehen wiedergespiegelt wird. Also wir erleben hier ganz ganz viele verschiedene so Spiegelfechtereien und echte Gefechte zwischen gestern und heute. Und ich dachte auch am Anfang, als ich es gesehen habe, es hat mich so ein bisschen ratlos hinterlassen, weil ich dachte, warum erzählt man jetzt hier gerade so eine Mediengeschichte aus den 80ern, wo alles immer big ist, so Big Hair, Big Schulterpolster, Big Egos, Big Hardware, Big Software. Also es war alles, ist ja alles immer ein bisschen größer da in den Kulissen.
Stimmt, ja, auch die Kameras und das ganze Equipment, das ist übrigens wunderbar zuzuschauen. Ja, die Serie ist ganz, ganz toll ausgestattet und sieht eben nicht ausgestattet aus. Ja. Also es ist wirklich, war vielleicht eine Sache, die mich neben den gleich zu wirklich wunderbaren Figuren und Schauspielern als erstes reingezogen hat. Wenn du in den 80ern groß geworden bist und weißt, wie Fernsehen damals aussah, du bist auf einmal wieder da drin. Und bei vielen anderen Sachen, die sozusagen historisch sind und in den 80ern spielen, die sehen ausgestattet aus. Und das ist fast so, als würdest du in der Tat einer Serie der 80er zuschauen, nur dass sie vielleicht besonders gut gespielt und geschrieben ist.
Ja, das finde ich auch. Also es ist gut ausgestattet, gut geschrieben, und das, was ich eben sagen wollte, war, dass ich am Anfang Angst hatte, dass es dabei festhakt. Also dass es uns ein bisschen so eine kleine Museumsfiktion aus den 80er Jahren, die halt bis heute und ja mittlerweile seltsamerweise seit locker 3 Jahrzehnten immer wieder auch jüngere Zielgruppen anspricht. Also das ist ein unfassbar Einfluss, stilistisch gesehen ein unfassbar einflussreiches Jahrzehnt.
Die 80er.
Die 80er, wenn nicht das sogar das einflussreichste der Popkultur. Und ich habe dann gedacht so, oh Gott, hoffentlich bleibt's nicht dabei. Aber dadurch, dass da immer wieder diese Polaritäten aufgebaut werden zwischen Männern und Frauen, zwischen alten und neuen Journalismus, zwischen Boulevard und seriös, auch zwischen Konservatismus und Liberalismus, zwischen echtem Entertainment und sachlicher Berichterstattung und so weiter, kriegt das eine Metaebene, die mir die Kulissen, die Ausstattung und die Menschen, die in diesen Ausstattungen drinstecken, sehr viel näher bringen, als ich es am Anfang befürchtet hatte.
Also ich glaube, du hast auf dem letzten Drücker 2 Folgen oder 3 Folgen gesehen. 3
habe ich gesehen, ja.
Ich habe tatsächlich die ganze Serie gesehen, auch wirklich freiwillig, und ich muss sagen, die hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, weil sie für mich neben diesen ganzen Stärken, die wir jetzt erwähnt haben, du steigst ein in so eine Wendezeit von Journalismus, auch wie Männer mit Frauen umgehen, wie, also 2 in der Redaktion sind eben so, also ich glaube, es gibt so einen indischen oder pakistanischen Chef vom Dienst und es gibt so eine koreanische Assistentin, da haben übrigens australische Journalisten geschrieben als Kritikpunkt zu der Serie, dass 1986 solche Leute nicht in solchen Newsrooms gearbeitet hätten. Das war wohl, die Serie ist da so ein bisschen diverser als die Realität. Aber das Ganze wird eben mit wunderbaren Figuren und einer wunderbaren, ja, komplexen Liebesgeschichte verbunden. Und für mich ist die Serie wirklich so eine perfekte Symbiose zwischen Mainstream und Anspruch, weil man kann die auch auf eine ganz, ja, character-driven Weise diesen Leuten zugucken oder auch bei diesen beiden Hauptdarstellern, die wirklich eine ganz große Anziehungskraft haben. Also ich glaube, in irgendeiner britischen Kritik stand Characters you want to keep spending time with, so you're not sure exactly why. Also du weißt nicht genau warum, aber du willst diesen Leuten immer weiter zugucken. Mm. Und das ist eine große Leistung. Ich finde, ich weiß nicht, in Deutschland habe ich sowas noch nicht gesehen. So eine Serie, die praktisch mit so einer Tiefe Charaktere erzählt und auch Entwicklungen, mit so anziehenden Hauptdarstellern und gleichzeitig wirklich noch so ein Sittengemälde der Zeit auf dem Niveau bringt. Deswegen ist es für mich ein echtes Highlight,
die Serie. Ich finde auch, die 80er sind wirklich gut erklärt hier und gut erzählt, ohne dass es museal wirkt. Ich habe ein bisschen das Problem gehabt, dass ich in diesen Pressevorführraum nicht reingekommen bin, aus wegen Serverproblemen. und mir deswegen die Version, die es halt ganz normal im Arte in der Arte Mediathek gibt, angeschaut habe. Und da gibt es, glaube ich, wenn ich mich total bescheuert bin, habe ich nur 5 verschiedene Arten der Verabreichung bekommen. Und neben dem englischen Original, also dem australischen Original, war es noch das australische Original mit französischen Untertiteln. Und die deutsche Synchronfassung. Und dann gab es auch noch andere.
So, ich hoffe, du hast trotzdem das australische Original gesehen.
Ich habe es versucht, aber das ist echt harter Tobak.
Man hört also, sich rein.
Ja, weiß nicht. Du bist sehr viel besser im Englischen als ich. Also mein Englisch ist echt okay. Aber ich musste immer wieder aufs Deutsche, ja. Weil ich wirklich ganze, also gerade wenn es so in politische Debatten hineinging oder so in so redaktionspolitische Debatten, dann habe ich es nicht mehr verstanden, weil es australische Englisch auch nicht so einfach ist. Und ich werde jetzt nicht auf die Synchronisation eindreschen.
So kannst du gerne machen, weil sonst mache ich es immer.
So, sonst machst du es gleich so. Aber das ist wirklich, es ist starker Tobak.
Also ich fand es lustig, dass du gerade gesagt hast, du hast dann manchmal, wenn es um politische Geschichten ging, auf Deutsch umgeschaltet. Ich habe eher auf Deutsch mal umgeschaltet es gibt da sehr, sehr feine, also zwischenmenschliche Dialogszenen, wo es um Beziehungen zwischen den Leuten geht, wo ich dachte, die wirklich sehr, sehr schön geschrieben und gespielt sind, wo ich dachte, da möchte ich aber jetzt auch jeden Satz verstehen, jede Andeutung. Und da habe ich mal auf Deutsch umgeschaltet. Und da läuft es dir eiskalt den Rücken runter, weil das ist, also die Stimmen passen überhaupt nicht.
Gar nicht.
Die Anna Torf hat eigentlich so eine ziemlich tiefe Stimme, so eine Altstimme.
So eine rauchige Stimme,
die auch super so als Anchorwoman in der Nachrichtensendung super funktioniert. Sie spielt ja so eine äußerlich perfekt coole, die eigentlich aber im Privatleben ganz viel Untiefen hat. Mhm. Verrät man, glaube ich, nicht zu viel. Aber die hat eine tolle Stimme, die Anna Torf im Original, und die hat so eine quäke Sprecherinnenstimme irgendwie auf Deutsch. Und der Sam Reed, der hat eigentlich der hat eigentlich keine besonders gute Stimme. Es ist mir schon bei Interview with the Vampire aufgefallen, der hat so einen Gurgeln. Und was in der Serie, in der Original, also in dem Original Australisch ja super passt, weil er ja als Producer, er ist sehr ehrgeizig, dieser junge Typ, er möchte gerne vor die Kamera auch Berichte machen. Am liebsten würde er sogar der Nachrichtensprecher sein. Und es gibt eine wunderbare Szene, also so eine Fremdschämen-Szene, ich glaube, das ist sogar schon in der ersten Folge. Ganz
relativ am Anfang, ja.
Ne, wo er dann die Chance bekommt und das wirklich komplett verkackt und mit der Stimme überhaupt nicht klarkommt. Und wenn du das auf Deutsch, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch gemacht haben, aber die deutsche Stimme ist auch eine Katastrophe.
Ist eine Katastrophe. Witzigerweise klingen 80% der Frauen in der Synchronstimme gleich. Ich glaube, das ist von derselben Synchronsprecherin gesprochen worden.
Weil geringes Budget war
für die Budget. Synchronisation. So, die sind alle ein bisschen zu hoch, alle ein bisschen zu hysterisch. So. Mhm. Also es ist einfach, das ist einfach Bullshit, die so zu synchronisieren, weil gerade die Anna Torf halt eine echt taffe Frau spielt. Und ich finde aber, man verrät jetzt auch nicht zu viel, wenn man sagt, dass sie ist am Anfang, also so in der im Einstieg in die Serie, ist sie schon ein Star.
Ja.
Und also ein News-Star, und aus verschiedenen Gründen gerät sie aber so krass mit ihrem Chef, mit ihrem cholerischen, sehr machistischen Chef aneinander, dass sie halt diesen Posten verliert, und dann springt kurz der Junge ein, und es klappt aber auch nicht und so. Und im Grunde genommen coacht sie ihn, also sie versucht den Jungen dazu zu bringen, dass er ein guter Nachrichtensprecher wird, und irgendwann werden sie ein Team. Und das sind so eine geile 4, 5, 6 Multilayer Erzählungsweise, zu sagen, wie die Leute alle miteinander verbunden sind, welche emotionalen und persönlichen, privaten und beruflichen Links die zueinander haben, und wie die das Ganze so verschneiden mit den historischen, also mit den realhistorischen Ereignissen.
Das ist
immer so, ja. So praktisch als immer so ein Ereignis pro Folge, wenn ich das richtig verstehe, oder so vielleicht auch mal über anderthalb Folgen hinweg.
Es gibt auch mal 2 Ereignisse pro Folge, ja. Und ich habe mich auch wirklich dabei erwischt, wie ich im Laufe der Serie dann teilweise so parallel gegoogelt habe, weil man kennt sich jetzt ja mit der australischen Geschichte nicht so aus. Klar, so Challenger-Katastrophe oder Tschernobyl-Super-GAU oder hier Hochzeit von Andrew und Fergie oder so.
Hat im Commonwealth natürlich nochmal
eine andere Rolle, aber es gab eben auch so spezifisch australische Themen, wie zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, ob du so weit noch gekommen bist, es könnte so 3. oder 4. Folge gewesen sein, es gibt so eine ja, eventuell zu Unrecht verurteilte, als Mörderin verurteilte Frau, die dann nach 3 Jahren wieder, weil neue Beweise aufgetaucht sind, da ging es um so einen Babymord. Das war natürlich da ein Riesenthema, davon hat hier nie jemand gehört. Nee. Da geht es dann darum, wer kriegt ein Exklusivinterview mit dieser Frau. Mhm. Oder es gibt etwas später, gibt es eine Explosion, ganz in der Nähe von einem Ort, wo die Sam Reed-Figur so einen sinnlosen kleinen Film macht. Und dann dachte ich auch gleich, oh, gab es diese Explosion wirklich? Und na klar, the Melbourne Bombing von 86 und so. Und es gibt aber auch ganz große Themen, wie zum Beispiel Homosexualität, ja, AIDS. Oder AIDS. Die gerade, da kann man sich noch freuen, oder kannst du dich noch freuen, wenn du hoffentlich auch noch die letzten 3 Folgen siehst. Die werden am Ende, wird die Serie nochmal richtig, richtig stark, muss man
noch
sagen.
Nochmal stärker, okay.
Nochmal ja, stärker, geil. Auf jeden ja. Fall.
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, dass es so die weltpolitischen Ereignisse abgrast. Und auch immer so ganz wichtig in der Zeit, ja, Gorbatschow und die Öffnung des Eisernen Vorhangs und so weiter, weil sie die emotionale Erzählstruktur dabei nochmal so in der Realität grundieren und dann nochmal so Flöcke in die Wirklichkeit reinschlagen, die das Ganze noch mehr die dem Ganzen noch mehr Substanz verleihen. Und deswegen, ich will die jetzt auch nicht zu sehr feiern, weil ich kenne ja bislang erst 3 Folgen, ja, und musste sie teilweise in der deutschen Übersetzung ertragen.
Ja, so hast du ein paar Nachteile, ja.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, also trotz all dieser Makel, die halt meinen bisherigen Konsum dieser Serie getrübt haben, glaube ich tatsächlich, dass das eine ganz große Serie ist.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, ich freue mich natürlich für Arte, dass die sowas dann im Programm haben, aber ich glaube, es werden viel zu wenig Leute schauen.
Das werden viel zu wenig schauen, deswegen kann ich euch nur empfehlen, tut das, macht's im Original, mit Untertiteln, sofern verfügbar.
Französische Untertitel,
also. Na, meinst du nicht, dass es dann auch deutsche gibt?
Ich hoffe es, ja, weiß ich nicht. Wenn es die gäbe, warum nicht jetzt schon so? Also, ich hab's tatsächlich mit französischen Untertiteln geguckt, damit ich wenn ich es im Englischen geguckt habe, damit ich so einen kleinen Trigger mehr habe oder eine Information mehr habe, um es zu verstehen mit meinem Schulfranzösisch.
Also, ich finde ja, dass man sich in das Australische reinhören kann. Das ist nicht ganz so, also ich finde so amerikanische Serien, die mit ganz, ganz starken Südstaaten-Akzenten arbeiten, finde ich noch viel härter. Ja. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, The Newsreader, es gibt jetzt schon einen Trailer zu der 2. Staffel. Die kommt irgendwann 2023, also es wird weitererzählt. Die Serie spielt dann im Jahr 1987. Der Cast wird wahrscheinlich der gleiche sein, also auch die geliebten Nebenfiguren, auf die wir jetzt nicht so stark eingegangen sind, wahrscheinlich, weil ihr die Schauspielerinnen eh nicht kennt, ist aber super besetzt, kann man sich drauf freuen, hat in Australien 2021, wo es lief, fast alle Preise gewonnen, also bei dem wichtigsten Preis dort hat Anna Torv, Hauptdarstellerin, beste Serie und so, hat alles abgeräumt. Und ja, ich habe auch nochmal geguckt. Ich glaube, man kann die Serie tatsächlich nur bei Arte gucken. Vielleicht kann man sie irgendwo käuflich erwerben, aber ich meine, jeder kann die Arte Mediathek kriegen. Von daher, Leute, schaut es euch da einfach an und schreibt uns gerne mal eine Mail. Überhaupt würden wir gerne mehr Mails von euch bekommen, um mal ein bisschen Feedback zu unserer Show hier zu kriegen. Und dann könnt ihr auch mal sagen, wie euch der Newsreader gefallen hat. Ja, und damit würde ich sagen...
Kommen wir zu deinem Steckenpferd eigentlich, das ich aber kurz mal erkläre.
Du sagst, mein Steckenpferd wären Psychotherapie-Serien.
Ne? Genau, ja, es geht hier auch wieder in Shrinking, läuft auch ab heute, oder?
Läuft tatsächlich heute, ja.
Ja, bei Apple TV.
Weißt du auch, in welchem Modus es läuft?
Nicht alles auf einmal?
Nee, da dachte ich nämlich auch erst, man muss ein bisschen, es sind 10 Folgen,
ja.
Wir haben 9 sehen können, auch wenn nicht ganz so weit gekommen sind. Nee, es startet heute mit einer Doppelfolge und danach gibt es jede Woche nur eine.
Boah, das ist ja fast wie ARD und ZDF, also so wie bei Last of Us, wo sie tatsächlich jede Woche nur eine...
Apple, ja, aber das ist das neue Prinzip.
Das ist alles
auf einen Schlag, dieses alte Netflix-Prinzip. Da wissen die ganzen Streamer mittlerweile, dass sie sich damit selbst ein Bein stellen, weil der Bass dann um die Serie zu schnell vorbei ist.
Ja, das stimmt schon. So, also ja, und gerade bei The Last of Us wird er wahrscheinlich auch anhalten. Shrinking handelt von einem Psychotherapeuten namens Jimmy. Du hast schon erzählt, dass er von Jason Segel gespielt wird. der Psychotherapeut, ich glaube, es ist in Kalifornien, sowas wie
Pasadena, also so der Dunstkreis von L.A.
Ja, ja, es wird ein paar Names gedroppt von Orten, aber es ist nicht so richtig hundertprozentig klar für jemanden, der da nicht wohnt. Psychotherapeut, der seit dem Tod seiner Frau eigentlich selber dringend eine Psychotherapie bedarf, also es ist so ein nasser Lappen in der Kurve, der mit seinem Leben nicht mehr klarkommt. Und er besinnt sich irgendwann darauf, sich selbst und anderen dadurch zu helfen, dass er seinen Patientinnen und Patienten die Wahrheit sagt und dass er denen sagt, was er von ihrem Verhalten hält und dass er ihnen wirklich ins Gesicht sagt, wie er die Person sieht. Und das ist, glaube ich, eins von den No-Gos der Verhaltenstherapie, die von seinem Partner, wenn er nicht sogar ein bisschen Chef ist von ihm, ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja, also es wird in manchen Kritiken wird geschrieben, Praxiskollege oder Praxischef, also es ist eine drei Psychotherapeuten teilen sich eine Praxis. Mhm. Und der älteste und erfahrenste, vielleicht der Chef von dem Laden, ist wird von Harrison Ford gespielt in seiner allerersten Serienhauptrolle.
Ja, der heißt Paul, ist halt wirklich schon sehr alt. Ich meine, Harrison Ford ist auch 80, glaube ich.
Er ist 80, ja.
Finde ich auch kleine Kritik zwischendurch. Ich finde die mittlerweile auch echt zu alt. Also man merkt es ihm an, dass der in dem Alter wahrscheinlich nicht mehr da arbeiten würde. So.
In Amerika kannst du so lange arbeiten, wie
kannst
du willst.
Kannst du. So. Also, aber es ist egal, das ist nur ein Randaspekt. Ja. Ich will hier auch kein Ageism weitergeben. Age-Shaming. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der ist so ein bisschen, selbst wenn er nicht der Chef dieser Runde ist, er gilt zumindest so in dem, was ich darüber gelesen habe, als einer der großen Miterfinder der Verhaltenstherapie, also einer der wichtigen Stränge der psychotherapeutischen Behandlung. Und mit dem zusammen sitzt er da halt und bricht aber alle seine Regeln, indem er so viel Nähe zu seinen PatientInnen zulässt. Der Jimmy.
Jimmy.
Weil er einfach nicht weiter weiß und weil er sitzt da, ist fertig und kommt mit sich selbst nicht klar, hört Leuten zu, die ihm seine Probleme stellen und er sagt dann so, pack es doch mal auf den Tisch, so und so ist die Situation und konfrontiert sie auf eine Art und Weise mit ihren eigenen Problemen, die man wohl normalerweise nicht macht in der Psychotherapie. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, dass er sich selbst therapiert, indem er den Leuten sozusagen den Schutzbefohlenen, mit denen er zu tun hat, endlich mal die Wahrheit sagt, die er sich selber nie eingesteht. Also der ist für sich selber unehrlich, er ist zu allen anderen unehrlich. Er ist so ein Typ, der ist immer so ein bisschen miserable. Also es gibt so gar nicht so einen deutschen Begriff, der das so richtig zum Ausdruck bringt, finde ich. Der ist so auf so eine trotzig humorvolle Art verzweifelt. Und es ist auch so, dass alle Leute in seinem Umfeld mit so einer Mischung aus Mitleid und Verständnislosigkeit auf ihn blicken. Mhm. So, und er hat eine Tochter, die ihn hasst, er hat eine Nachbarin, die so ein bisschen die Mutterrolle einnimmt, die ihn aber auch irgendwie hasst. Sein Anwalt geht ganz komisch mit ihm um.
Sein Anwalt, der gleichzeitig sein bester Freund ist,
den er aber stark vernachlässigt hat und so. Und also der Partner, der Paul, es gehen alle so ein bisschen komisch mit ihm um und wir erleben ihn dabei, wie er versucht, sich gerade zu machen, dadurch, dass er langsam beginnt, seine eigenen Untiefen zu entdecken.
Mhm. Also die Serie ist kommt ja nicht von irgendwo her, sondern von Serienmachern, die einen extrem guten Leumund haben. Nämlich sie ist von Bill Lawrence und Brett Goldstein. Das sind die Leute von Ted Lasso. Brett Goldstein ist ja auch Schauspieler in Ted Lasso. Das ist der Roy Kent, also dieser Kapitän, der dann später Co-Trainer wird. Und das ist natürlich erstmal ein super Leumund für die Serie. Klar, Ted Lasso ist auch ein Apple TV Plus Produkt, aber das geht dann natürlich schon mal mit ordentlich Vorschusslorbeeren einher. Jason Segel war schon mal größer. Das ist ja der Typ, der durch How I Met Your Mother bekannt geworden ist. Der hat aber auch wirklich ganz, ganz große Rollen gespielt. Der gehörte mal zu den 10 bestbezahlten Schauspielern, glaube ich. Mhm. In Winning Time war er ja zuletzt auch wieder zu sehen.
Ja, oder Dispatches from Elsewhere.
Das ist eine ganz berühmte Serie, kenne ich nicht, aber das wird immer wieder erwähnt. Also Jason Segel, den ich lustigerweise schon mal interviewt habe, das hatte ich schon fast vergessen, mal für so einen Kinofilm, ist auf jeden Fall immer noch ein Star oder jetzt wieder beim Comeback zum Startum. Und du hast ja gerade hier dein Age-Bashing gegen Harrison Ford, aber Harrison Ford, finde ich, ist eigentlich ein Highlight der Serie, oder?
Ja, nee, ich finde...
Fandst du nicht?
Ja, also man merkt tatsächlich, dass ihm so ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit abhanden kommt.
Ja,
also
weil das ist die Rolle, Jan.
Weiß ich ja, soll das die Rolle sein? Er ist doch gleichzeitig so ein Doyen seiner eigenen Sparte.
Er ist ja ein älterer Mann. Er spielt so einen knurrigen Typen, der auch immer so ein bisschen, so manchmal so leicht abwesend scheint. Der hat halt Parkinson und setzt sich damit halt stark auseinander, will es nicht so richtig wahrhaben. Es gibt auch ziemlich viele Gags zu dem Thema. Mhm. Ich fand eigentlich gerade diese sehr, sehr spröde Art, wie er diesen alten Mann spielt, diesen alten Therapeuten spielt, der ist halt auch so schwer zugänglich. Ne? Es gibt die dritte Person, die dritte Therapeutin ist eine jüngere schwarze Frau, die dann noch in der Praxis mit drin ist. Die sitzen halt oft dann auch, treffen sich irgendwie in der Teeküche und unterhalten sich über sich und ihr Leben.
Ja, und sie ist dann ein bisschen dafür zuständig, die beiden Egos irgendwie so.
Genau, sie ist so sehr outgoing und sie sagt auch gern mal so den anderen was ins Gesicht, also so extravertiert. Sie sagt auch den beiden Typen dann auch gern mal hier, wo der Hammer hängt und was sie von ihnen hält und so. Aber mir hat die Darstellung von Harrison Ford unheimlich gut gefallen.
Ja, es war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit mich fremdgeschämt habe dafür, dass ich das Gefühl habe, er hat seinen Text nicht gelernt oder so weiter, aber es war so, ich hab den anderen beiden einfach definitiv lieber zugeguckt.
Das ist interessant.
Den anderen mehr, lieber zugeguckt. Also ich finde auch den Jason Segel, der bringt diese Verzweiflung mit seinem Gesicht so fabelhaft zum Ausdruck und hat, schafft es aber trotzdem dabei noch diesen Wortwitz, der in diesen ist ja keine Sitcom, aber es ist auf jeden Fall eine, die sehr stark auf Punchlines ausgerichtet
ist. Ich finde, es geht schon fast ein bisschen in Richtung Sitcom und das ist eigentlich auch eine leichte Kritik von mir, weil ich finde die Grundidee super. Dieser Therapeut, der an seinem eigenen Unglück leidet. Und was mir ein bisschen fehlt in der Serie, die wirklich eine schöne Idee hat und schöne Szenen, ist so ein bisschen der große dramaturgische Bogen. Also ich habe es, glaube ich, bis Folge 4 oder 5 geschafft. Und die Figuren sind oft wieder da, wo sie vorher waren. Also es gibt solche kurzen Szenen, Begegnungen, wo eine lustige Sache passiert, wo man sich wieder auseinandersetzt mit lustigen Punchlines. Aber die große charakterliche Entwicklung, also wenn sie stattfindet, findet sie sehr langsam statt oder sie findet in der zweiten Hälfte der Serie statt. Ich weiß nicht, wie weit bist du gekommen?
Ich habe 3,5 Folgen geguckt.
Also hast du sogar noch ein bisschen weniger gesehen, ja. Das hat dir nicht gefehlt?
Doch, nein, ich wollte die jetzt auch gar nicht so in den Himmel loben. Ich mag ich mag die Figuren, also ich mag den Jimmy gerne.
Ja.
Ich mag auch seine ich habe den Namen gerade vergessen von der Kollegin, wie sie heißt in der Serie.
Schauen wir gleich nochmal.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Gabby heißt sie.
Gabby?
Und wird gespielt von Jessica Williams.
Ja, ich finde auch seine Tochter, die so in ihrer Abneigung gegen ihn und in ihrem Vorwurf, dass er sich dass er sich nicht ausreichend mit dem Tod einerseits auseinandersetzt inhaltlich, sondern auf so eine plumpe Art immer noch so in sich selbst versinkt und trauert und andererseits nicht damit klarkommt, dass es nun mal vorbei ist und sie lebt nicht mehr und ihm sagt, er soll mal seinen Arsch kriegen und sowas. Ich finde die Figuren teilweise wirklich sehr interessant und ich gucke denen gerne zu. Mich stört halt generell an dieser Art von, nennen wir es mal Sitcom, diese Schlagfertigkeit, dieser Zwang zur Schlagfertigkeit, dass da nie jemand haspelt und dass die ihre Sortisen rausdreschen und du dir hundertprozentig sicher sein kannst, dass jemand darauf genauso schlagfertig reagiert.
Ja, es ist auf Punchlines gebürstet.
Es ist auf Punchlines gebürstet. Andererseits sind die Punchlines aber jetzt auch nicht plump.
Nee, die sind
also
gut.
Die sind gut geschrieben und das sind oftmals so Situationen, dass die sich halt irgendwie die stehen sich gegenüber und hauen sich irgendwas an den Kopf und dann sagt irgendjemand so, ach sorry, ich wollte eigentlich nur, dass du dich unwohl fühlst in diesem Moment. So. Und das wird dann nicht weiter kommentiert, sondern das wird halt gesagt. Und das ist witzig auf seine Art, ist aber nicht um die Pointe rumgebürstet, sondern die Pointe ist Anlass, um menschliche Interaktionen zu sozusagen auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Und das ist, ich finde es nicht immer witzig und ich mir geht diese Schlagfertigkeit auf die Nerven, aber andererseits, als ich war bislang nur einmal in den USA und habe, wenn ich mich da mit Fremden unterhalten habe, die waren wirklich so. Und die sind alle permanent am Labern und auch
haben wahrscheinlich alle sehr viel mehr Sitcoms geguckt als die Deutschen.
Vielleicht, ja. Das ist einfach vielleicht auch einfach so ein Gewöhnungsstatus. Deswegen, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die Serie auch in dieser Länge von 10 Folgen so, so überzeugend finde, aber ich gucke dem Jason Segel so gerne beim Verzweifeln zu. Und den anderen, wie sie damit umgehen, dass das dann auch einerseits ein paar Punchlines rechtfertigt, manchmal geht es da auch richtig zur Sache und es wird sich auch geprügelt und so weiter. Und manchmal ist es sehr feiner Humor und deswegen finde ich jetzt, wo wir vorhin beim Noten vergeben wären, wäre ich ja definitiv nicht bei einer 1. Aber für eine Sitcom mit so einem psychotherapeutischen Hintergrund ist es auf jeden Fall ist ein gut geworden. So.
Ja, ich würde es auch sagen, eine 2 oder eine 2-. Also wenn man bedenkt, dass es aus dem Ted Lasso-Lager kommt, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht ist auch Ted Lasso einfach in seiner Das ist ja auch auf Punchlines. Aber das ist auch in seiner Warmherzigkeit und Figurenführung halt auch ziemlich überragend. Man muss jetzt mal gucken, Ted Lasso wird ja wahrscheinlich zu Ende gehen jetzt mit der dritten Staffel, die jetzt wahrscheinlich auch schon im März oder April oder so kommt. Mal gucken, wie sie es abschließen. Aber ich habe noch so vielleicht ein Vergleich, eine Serie, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal hier im Podcast empfohlen habe, das ist die HBO-Serie Togetherness von den Duplass-Brüdern, lief bei Sky, gibt's auch immer noch, ich habe extra nochmal geguckt gestern Abend, kann man immer noch bei Sky abrufen, ist von 2015, da sind zwei Staffeln entstanden, danach wurde die Serie abgesetzt, weil sie, glaube ich, nicht so erfolgreich ist. Das ist für mich, Togetherness ist für mich das perfekte Beispiel davon, wie man eine Dramaserie mit so Comedy-Elementen und auch so Sitcom-Elementen verbinden kann. Da geht es um vier Leute, die alle irgendwie im Filmbusiness arbeiten. Ist ein Pärchen, die Schwester von der Frau und noch so ein Kumpel von dem Mann. Das hier schüttelt sich übrigens der Podcast-Hund Monty, der hier heute die Zeit verbringt. Vielleicht kann man es mit uns, vielleicht kann man es hören. Und In Togetherness ist für mich so die perfekte Symbiose praktisch von so einer dramatischen Erzählung, wie diese Leute sich entwickeln über diese 12 Folgen oder so. Und das ist etwas, und es ist total warmherzig, und das ist etwas, was mir hier fehlt, diese große Entwicklung praktisch, ne?
Ich finde aber auch, also da ist total, da hast du einen totalen Punkt, ich will dem auch gar nicht widersprechen. Ich finde aber ganz allgemein, das ist so ein, fast so ein Fetisch des neuen Kinos Fernsehen geworden ist, dass sich Figuren zwingend immer entwickeln müssen. Und dass auch immer alle, wenn du so Schauspieler und Schauspielerinnen fragst, so was macht denn eine Rolle gut?
Dann meinst, ja, die Entwicklung der Figur, ich weiß, das stimmt,
und dann,
ja.
Und dann gucken wir uns doch mal bitte unsere eigenen Persönlichkeiten an, wie viel wir uns selbst
versuchen, entwickeln. Versuchen, dass möglichst alles immer gleich bleibt, genau, wenn es uns gut geht. So. Ne?
Und das ist halt dann auch, wenn du die Figuren auf Teufel komm heraus über 10 Folgen, 45 Minuten in der Entwicklung treibst, ist das manchmal ja auch einfach aufgesetzt und aseptisch so.
Ehrlich gesagt, ich ärgere mich auch jetzt schon, dass ich eben das Wort Entwicklung benutzt habe, weil ich meinte, glaube ich, eigentlich was anderes. Das ist, dass sich Geschichten um diese Figuren entfalten, die sie in eine andere Situation bringen, wo man einfach sagt, ich, so ähnlich auch wie bei The Newsreader, dass du sagst, ich will einfach wissen, wie geht es mit den beiden weiter? Wie geht es mit der Krankheit oder der Liebe oder was auch immer, der Erfahrung dieser oder jener Figur weiter. Und das ist eine Frage, die habe ich mir bei Togetherness gestellt, die stelle ich mir bei The Newsroom, bei The Newsreader, weil ich wissen will, wie geht's denn mit den Figuren weiter? Und ich weiß nicht, ob ich mir die bei Shrinking stelle.
Das weiß ich auch nicht.
Ja. Also will ich wissen, wie die Tochter oder der Vater, der Therapeut, am Ende der 10 Folgen dastehen.
Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, man, also es läuft auf etwas hinaus, was man, was halt so am Horizont dreut, aber noch nicht richtig ausdifferenziert ist. Und das hat weckt bei mir so ein bisschen die Sorge eines Happy Ends. Weil diese Konstellation eigentlich was anderes als ein shiny happy people app Happy End verdient hätte. Ich glaube, das ist halt, was wir jetzt gerade gemeint haben, so, also so zwischen Entwicklung und Entfaltung, ist sowas wie Facettenreichtum, weil jede Figur in der Welt hat ja verschiedene Facetten. Also natürlich gibt es welche mit mehr und welche mit weniger. Ja, aber es würde manchmal schon aus.
Weniger, ne?
Bitte?
Bei Ramadan sind es weniger.
Bei Ramadan sind es ein paar weniger, ja. Und das ist vielleicht auch da der Kritikpunkt. Man möchte die Leute in ihren ganzen Facetten erleben, die sie haben. Und da möchten wir dann halt, also in einer guten Serie oder in einem guten Film, erleben, wie die Geschichte die Menschen dazu bringt, Seiten an sich hervorzukehren, die sie vorher schon haben, also keine Entwicklung, die aber verschüttet liegen. Und das sind halt in diesem Fall bei dem Jimmy ist es die Facette so unverstellter Fröhlichkeit und eines Glücksgefühls, das es zulässt, auch dass die schlechten Seiten seiner Persönlichkeit und seiner biografischen Entwicklung nicht unbedingt Störfaktoren sind, sondern eben auch zu ihm gehören. Ja. Er sieht immer nur das Negative an allem so. Und alles ist negativ und alles Negative ist scheiße. Und diesen Facettenreichtum würde man halt den Figuren hier stärker wünschen. Und das ist ein Facettenreichtum, den es in Newsreader gibt.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert, die beiden Serien miteinander zu vergleichen. Aber in diesem Aspekt vielleicht doch mal ganz sinnvoll, dass wir es angesprochen haben. Mhm. Also insgesamt, um das vielleicht mal abzuschließen, kommt Shrinking ziemlich gut an bei der Kritik. Bei Rotten Tomatoes 84% positiv. Aber es gibt gibt eben auch ein paar Kritiken, die so ein bisschen das ansprechen, was wir auch angesprochen haben, ne? Dass es eben so ein bisschen das, ja, auch so ein bisschen das Einmalige fehlt an der Serie, dass man praktisch sagt, die Grundidee ist gut, aber was sie dann draus gemacht haben, verharrt vielleicht doch ein bisschen zu sehr in der Sitcom,
ja,
in
den Sitcom-Element. Aber sie bleibt aber trotzdem sehr
unterhaltsam. Es ist eine ordentliche Serie.
Also man kann sie auch, also auch gerade, weil ich finde, dass das Drehbuch, also von den beiden Showrunnern, diese ganze Kreation sozusagen der kommunikativen Strukturen, das ist echt was, wo sich deutsche Sitcoms was von abschneiden können oder deutscher Humor was von abschneiden kann, nämlich Pointen, die ohne Pointenspitze auskommen sozusagen, sondern einfach aus sich selbst herauswachsen und ja, dabei witzig sind, ohne dass man darüber brüllen muss und so. Das ist schon alles sehr fein gemacht und da merkt man, dass die dass Goldstein und Lawrence halt was von ihrem Fach verstehen.
Auf jeden Fall. Ja, das waren für heute unsere drei großen Themen. Ich musste sehr kämpfen mit mir, um überhaupt einen Screenshot zu kriegen. Den habe ich. Wenn du zwei hast, würde ich sagen, fang du mal an.
Ich könnte dann ja einfach meinen negativen und meinen positiven zusammenfassen, weil es in beiden Fällen, wo wir gerade beim Thema sind, das Dschungelcamp ist. Also ich bin ein Star.
Ah, okay, da kann ich ja immer, wie immer gar nichts zu sagen, weil ich kein Dschungelcamp
gucke. Okay, ja, ich verfolge es sehr. Also es ist nicht so, dass ich jetzt durchgängig gucke sowas, aber ich krieg schon jeden Tag irgendwie so eine Dreiviertelstunde davon mit. Und es ist halt so der negative Aspekt, es ist nach wie vor brachial gesteuert, also manipulatives Trash-Fernsehen, das überhaupt keinen moralischen Kompass hat, sondern mit Menschen auf eine Art und Weise umgeht, wie man es nicht möchte, aber gleichzeitig ist es halt auch echt so ziemlich das wahrhaftigste Social Entertainment, das wir haben und das dabei teilweise echt einen Tiefgang entwickelt, den sich manches Politmelodram der ARD am Mittwochabend nur wünschen könnte.
Da muss ich dich jetzt unterbrechen, weil das ist genau der Punkt, den ich immer nicht verstanden habe. Wo ist der Tiefgang im Dschungelcamp? Worin siehst du den?
Weil die Leute so auf sich selbst zurückgeworfen werden. Du siehst diese Menschen, anfangs 12, mittlerweile sind es jetzt glaube ich nur 7, 6 oder 7 oder so. Du siehst sie dabei zu, wie sie zu ihrem inneren Kern vordringen. Also es sind alles oberflächliche Fernsehgestalten, die, weil sie oftmals aus diesen Mehrfachverwertungsschienen des Privatfernsehens kommen, also von Bachelor über Love Island oder wie die dann alle heißen und irgendwann überall durchgereicht werden. Und die sind eigentlich reine OberflächensurferInnen und die sind halt hier so auf sich zurückgeworfen, dass sie teilweise Selbsterkenntnisse entwickeln, die sie vielleicht zum letzten Mal in ihrem Leben kriegen und wenn sie nicht zum letzten Mal in ihrem Leben kriegen, vielleicht dadurch wieder kriegen, weil sie sie hier zum ersten Mal gewonnen haben. Und das hat schon Tiefgang. Also es ist natürlich oberflächliches Fernsehen, das immer stark zusammengeschnitten und mit Kommentaren und Off-Musik und so weiter verballhornt wird, aber es hat dabei trotzdem eine Wahrhaftigkeit, die ich sehr, sehr sehenswert finde.
Was rührt dich an in dem Format?
Mich rührt es an, wenn so Leute, die der Meinung sind, dass sie die geilsten sind, also so diese bombastischen Männer-Egos, hier ist so eine Figur, das Gigi, so der besteht praktisch nur aus Körper, ist nicht die hellste Kerze im Leuchter. Und der fängt tatsächlich an, hier sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen er sich, glaube ich, noch niemals auseinandergesetzt hat.
Als da wären
Diversität, als da wäre sowas wie Veganismus, das ist so eine vegane, so ein Ex-Model von Heidi Klum, glaube ich, die sehr, sehr stark auf Veganismus missioniert. Die Seite kriegt er mit da ist eine Transgender-Frau, beziehungsweise so eine, als Mann gelesene Person, die sich zur Frau jetzt umoperieren lassen hat und auch durchgängig eine Frau ist und die lernt er kennen und merkt plötzlich so, das mit den Geschlechtern ist vielleicht doch alles gar nicht so vorherbestimmt und so weiter. Und das sind so Sachen, die merkt er und die würde der sonst niemals merken. Das würde dem jetzt einfach in seinem Umfeld niemand sagen. Und dem zugucken zu können, das ist ein sehr erfrischendes Erlebnis.
Letzte Frage eines Außenstehenden zum Dschungelcamp, weil wir haben ja in den Jahrestop 10 über Seven vs. Wild gesprochen, wovon danach auch meine Frau und mein Sohn große Fans wurden. Die haben sich die zweite Staffel angeschaut. Ich habe nur so am Rande mal reingeschaut. Aber ich habe verstanden, dass Seven vs. Wild, also dieses YouTube-Format, deswegen besonders ist, weil das tatsächlich, ich dachte immer, das wäre die Härte, die im Dschungelcamp eigentlich nur vorgegeben wird, weil die Leute ja wirklich komplett alleine im Urwald leben, ja, und sich selbst filmen. Ist das dann überhaupt hart im Dschungelcamp?
Das glaube ich schon. Also ich meine, es ist im Rahmen dessen hart, dass du da 2 Wochen bist, glaube ich, oder knappe, weiß gar nicht, wie viele das sind, aber so knappe 2 Wochen bist du da einkaserniert, hast aber immer Gesellschaft, hast eine Liege, kriegst Essen, wenn auch nicht viel und so weiter, hast Klamotten, und bei Seven vs. Wild hast du nix. Du hast im Grunde um das, was du am Leib hast, und darfst dir 7 Dinge ausdenken, und da sind dann aber auch welche dabei, die ganz harten Kerle, die sagen, ich brauche nur mein Messer. Und hier sind es die Luxusartikel, die 3 von dem waren in der Regel kippen oder Ohrenstöpsel oder irgendwelchen Quatschkram, irgendwelche Talismänner, also sie durften sich ein bisschen was mitnehmen, aber nichtsdestotrotz leben die da 14 Tage im Freien, auf dem Boden mit Getier, das man nicht in der Nähe haben müsste. Die müssen bei diesen ganzen Übungen, ich erzähle jetzt hier gerade das Dschungelcamp für Dummies, ja. So, die müssen halt Sachen essen, die man nicht essen will, und Dinge erleben, die man nicht erleben will.
Ekelprüfungen.
Und dabei mit Leuten, mit denen man auch nicht eigentlich, mit dem möchte ja niemand, also jetzt nicht im Einzelfall, aber niemand möchte mit 12 solchen Charakteren zusammen Urlaub machen.
Das ist vielleicht die härteste Prüfung.
Das ist diese vielleicht
Leute,
die
da mit dir im Dschungelcamp sind.
Genau. Und da müssen die sich miteinander, die müssen sich zusammenrütteln und müssen miteinander einen Umgang finden und müssen oftmals gemeinsam Dinge anpacken, damit das einigermaßen läuft und damit sie nicht nur jeder und jede pro Tag eine Schale Reis bekommen, weil die haben Hunger, und das glaube ich denen auch. Also natürlich ist da viel gescriptet, so vielleicht mehr als wir ahnen, aber selbst das, was nicht gescriptet ist, ist schon auch rough da. Also ich möchte da nicht rein. Und deswegen habe ich aber auch negativ und positiv. Es ist tatsächlich wirklich, es ist moralisch höchst bedenklich, was wir da zu sehen bekommen, und es ist extrem voyeuristisch. Und auch, da war zum Beispiel eine Borderlinerin dabei, oder zumindest eine bipolare Persönlichkeit, also es ist nicht ganz klar, was so ihr Krankheitsbild war, die in so einen Zusammenhang zu schicken und ständig in der Kamerabeobachtung zu setzen. Das ist schon heikel, so, und es widerspricht, glaube ich, auch teilweise den Statuten, die sich die RTL selber gegeben hat für dieses Format. Das heißt, es ist auch, die wollen Leute auch bloßstellen und wollen die Fehler der Leute hervorheben und nicht unbedingt die positiven Seiten und so. Alles moralisch schwer bedenklich, alles aber sau unterhaltsam.
Ja, mein Screenshot ist tendenziell auch negativ, und er kommt tatsächlich auch von RTL beziehungsweise von RTL Plus. Bei RTL gibt es gerade so eine ganz originell, eine Grimmi-Offensive am Dienstag. Das halt, schreibt sich dann auch gerne Dienst-Tag, weil es ja oft um Polizeiserien oder Polizisten geht. Da läuft gerade jetzt irgendwie das erste Format mit Henrik Durin, Dünentod. Ich habe es nicht gesehen, läuft schon. Und danach kommt ein anderes Format, was ich vom Ansatz her eigentlich ganz interessant finde, worüber ich geschrieben habe. Ich habe mir auch die beiden Filme angeschaut, und zwar heißt das Sonderlage, der Hamburg-Krimi.
Habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen?
Ja, den ersten Teil.
Da spielt Henny Rehns, die ich eigentlich für eine ganz gute Schauspielerin halte, mit der ich mich auch dazu unterhalten habe, eine Polizeiführerin. Und solche Menschen gibt es tatsächlich. Es gibt wohl in den meisten großen Metropolen, wenn eine Sonderlage eintritt, also sprich Terroranschlag, Amoklauf, Entführung, findet sich praktisch in so einer Zentrale, die mit großen Videowänden, die sind wohl in echt nicht ganz so groß wie in dem Film, finden sich Spezialistenteams zusammen, die halt die verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Gewerke von so einem Einsatz, auch die Kommunikation, koordinieren. Und diese Polizeiführerin spielt eben Henny Rehns in der Sonderlage. Es gibt am 7.2. läuft bei RTL Plus der erste Film, eine Woche später der zweite, und jeweils eine Woche versetzt dann im linearen Programm. Der Angriff 14.2. und die zweite Film läuft eine Woche später. Und ich fand es am Anfang tatsächlich ganz gut, so die erste halbe Stunde, weil man diese Abläufe in diesem, ist kein Newsroom, aber auf eine gewisse Art auch ein Newsroom, in dieser Einsatzzentrale eben relativ realistisch mitbekommt. Und danach aber, wenn der Fall sich fortspinnt, wird das ein unglaublicher Mumpitz. Also das ist dann irgendwie, so wie die Bösewichte ins Spiel kommen, das ist dann auch in beiden Filmen der Fall, wird es ein bisschen unfreiwillig komisch. Und Norbert Eberlein, der das Ganze geschrieben hat, ist eigentlich ein guter Autor, der hat einen Krimi-Preis für die Amazon-Serie Beat, die ich auch ganz gut fand eigentlich, bekommen. Der hat hier, sagen wir mal so, ganz gut angefangen mit so einem kleinen trojanischen Pferd im Krimi-Genre, indem er halt praktisch so einen besonderen Aspekt der Krimi-Landschaft oder der Polizeiarbeit beleuchtet, und ist dann aber bei einem absoluten Räuberpistolen-Krimi gelandet, der dann irgendwie, ja, irgendwie nicht leicht zu ertragen ist.
Ja.
Du hast es auch gesehen.
Ich habe es gesehen, ja, das, also wir wollten ja eigentlich in den Screenshots gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern nur was hier reinpoppen lassen, aber ja. Es ist tatsächlich so, du hast auch den Dünentod gesehen?
Den Dünentod habe ich nicht gesehen.
Ah ja, nee. Okay, der Dünentod weiß noch gar nicht, dass er eine Comedy ist. Das weiß RTL auch noch nicht. So, das muss man denen dann irgendwann mal sagen. Das ist wirklich nicht nur, es ist auf eine Art unfreiwillig komisch, dass du wirklich die ganze Zeit weinen möchtest, weil es so ein Müll ist. Und aber die Sonderlage fand ich auch mit dem, was du gesagt hast, so diese kammerspielartige Konstellation in diesem Raum.
Der Ansatz ist gut.
Ist viel natürlich, so sieht das natürlich nicht aus. Ja. Das ist so ein bisschen wie CSI, wo immer alles so in blaues Licht getaucht ist und so weiter. Das sieht wahrscheinlich sehr viel nüchterner aus. Aber das ist gut gezeichnet. Die Henny Rehns macht das gut. Die hat ganz große Momente da drin, wenn sie irgendwie reinkommt, ihr Team begrüßt und sagt, ja, das ist mein Name, das ist mein Team. Ich werde manchmal unfreundlich sein, das ist nicht persönlich gemeint. Wenn das und das ist, mache ich das und das. Sagt mir jetzt mal eure Vornamen, eure Nachnamen, merke ich mir eh nicht. Ja.
Und es darf keiner reden, nur wenn sie die fragt, damit keine Durcheinanderkommunikation.
Genau, wird gemeldet.
Das sind so ganz interessante Aspekte an diesem Job, die ich dann ganz gut dargestellt fand am Anfang.
Ja, und das ist, der Rest ist tatsächlich, das ist dann Action oder das ist dann RTL und da spielst du natürlich auch wieder in der Clan-Szene und sie versuchen immer wieder zu sagen, so, das ist doch Racial Profiling und so weiter, also lassen so diversitätskritische kritische Aspekte einpoppen, also so einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft und dann spitzt sich das aber alles darauf zu, dass alle Ausländer Kriminelle sind. So. Und das ist wirklich, also das ist Quatsch. Aber so, ich finde tatsächlich, es hat einen guten Ansatz mit dieser Lage und ich glaube, man könnte dem glatt eine Chance geben, wenn es nicht so aufgebläht wird.
Das nächste Mal. Also der Autor hätte einfach mal den Anfang irgendwie weiter durchziehen müssen. Dann
Kann man spielen lassen.
So. Wäre es vielleicht was geworden, aber letzte Frage oder beziehungsweise letztes Thema, vielleicht, weil du es ja auch gesehen hast. Ich habe mich ganz stark gefragt bei Sonderlage oder generell bei dieser Krimi-Offensive von RTL, welches Publikum wollen die damit überhaupt erreichen? Weil es gibt ja das öffentlich-rechtliche Krimi-Publikum, was ja sehr, sehr groß ist zu unserem Leidwesen. Deswegen müssen wir immer wieder diese eher betulichen Ermittler, klassischen Fernsehspiel-Ermittlungskrimis uns angucken. Und dann gibt es halt ambitioniertere Formate, die mögen jetzt auch nicht immer toll sein, wo man ein bisschen mehr probieren kann, erzählerisch bei den Streaming-Diensten. Und dazwischen haben wir jetzt hier einen Privatsender, der auf lineares Publikum abzielt, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass sich so viele RTL Plus holen, weil da eine Woche früher Sonderlage kommt. Aber glaubst du, dass das funktioniert? Gibt es dieses Publikum? Weil früher war es ja so, die Privaten haben so Haut drauf Sachen gemacht, die sich die Öffentlich-Rechtlichen nicht getraut haben. Und da hat man ein Publikum mitgefunden. Aber mittlerweile gibt es doch dieses Publikum gar nicht mehr. Die gucken doch dann eher Netflix oder Amazon oder so.
Weiß nicht,
es
gibt ja immer noch das Cobra 11 Publikum. Die haben immer noch stabil irgendwie 3,5 Millionen ZuschauerInnen. Und da glaube ich, dass sie die wollen sie abholen. Also so, dass deswegen auch der Action-Anteil. Also vielleicht wollen sie sogar versuchen, dem klassischen Cobra 11 Publikum so ein bisschen Anspruch unterzujubeln. So, das wäre dann sogar richtig honorig.
Du hast tatsächlich recht. Cobra 11 gibt es immer noch.
Ne? Als das Filme heißt, jetzt.
Ja, aber als Serie nicht
mehr? Als Serie nicht mehr. Ja, okay. Das sind jetzt Filme.
Aber dass die Serie nicht mehr gibt nach, keine Ahnung, 37 Jahren, spricht ja auch ein bisschen dafür, dass sich das Nutzungsverhalten der FernsehzuschauerInnen
gewandelt hat. Das stimmt, aber ist natürlich auch ein Trojaner, wenn du jetzt nicht mehr, wie viele Folgen das pro Jahr waren, irgendwie so 16 Folgen oder sowas, jetzt ersetzt durch vier Spielfilme, ist es ja immer noch vergleichbar. So. Ja.
Na gut. Unser Screenshot ist eher zu so einer RTL, so einem kleinen RTL-Special geworden, aber ja, kann man ja auch mal drüber reden.
Kann man auch machen, ist ja auch nicht, also gerade RTL Plus macht ja auch anspruchsvolle Sachen teilweise so.
Warum
nicht?
Ja, die Schirach-Nummer hatten wir übrigens gar nicht in unseren Jahrescharts drin, ne?
Nee,
aber wahrscheinlich kurz dahinter.
Weil es zu viele gute Sachen gab.
Genau. Okay. Ja, damit sind wir für heute durch und wir hören uns dann wieder im Februar. Ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir dann machen werden.
Nö, aber es gibt wieder gute Sachen, über die wir reden können und akzeptablen Trash.
Genau. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bleibt gesund und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis bald.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.